Wir beginnen das dritte Kapitel im ersten Thessalonicher Brief und das ist in manchen Ausgaben überschrieben, der vorbildliche Bruder. Das zweite Kapitel war ja mit der vorbildliche Diener überschrieben und jetzt der vorbildliche Bruder und da geht es auch um den Timotheus. Es heißt hier in den ersten 5 Versen, darum haben wir es nicht weiter wollen ertragen, und haben uns lassen wohlgefallen, dass wir zu Athen allein gelassen würden. Und haben Timotheus gesandt, unseren Bruder und Diener Gottes und unseren Gehilfen im Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, dass nicht jemand weich würde in diesen Trübsalen. Denn ihr wisst, dass wir dazu gesetzt sind. Und da wir bei euch waren, sagten wir es euch zuvor, wir würden Trübsale haben müssen, wie denn auch geschehen ist und ihr wisst. Darum habe ich's auch nicht länger ertragen und ausgesandt, dass ich erführe euren Glauben, auf dass nicht euch vielleicht versucht hätte der Versucher und unsere Arbeit vergeblich würde. Soweit diese ersten Verse im dritten Kapitel. Also wir sehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Trübsale sind immer da gewesen und sind auch heute noch da. Und wenn wir das eben auch von Südamerika hörten, welche Gesetze dort erlassen worden sind, bedeutet das natürlich auch Trübsale für die Kinder Gottes dort. Weil vielleicht ein gewisser Druck auch auf sie ausgeübt wird, von diesem Schwangerschaftsabbruch Gebrauch zu machen und sich nicht dagegen aufzulehnen. Wir sind ja dankbar, dass in unserem Land doch noch mal so ein wenig die Kurve gekriegt worden ist, um das Gesetz mit der ganzen Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften abzuwenden. Die Frage ist natürlich, wie lange das so gewähren darf. Aber die Sünde darf eines Tages überhand nehmen. Das sagt auch die Schrift uns schon. Und weil sie überhand nimmt, erkaltet leider oftmals die Liebe bei den Einzelnen wegen der Hitze, wegen der Trübsale, weil man nicht mehr durchschaut und nicht mehr durchblickt und denkt, dass Gott nicht mehr für uns ist. Und so ging es der Gemeinde zu Thessalonich auch. Es war eine sehr erweckte Gemeinde, wir haben uns das schon an manchen Stellen gezeigt, aber zugleich auch eine sehr angefochtene Gemeinde. Da, wo das Zeugnis vom Kreuz Jesu gesagt wird, ist immer ein Aufstand vorhanden. Nicht nur vor dem Kreuze, so dass der Herr abgehalten werden sollte, dies Kreuz für uns zu erdulden, sondern auch danach wurde das Wort vom Kreuz bekämpft. Aufs vehementeste. Zum einen hatte man ja die Soldaten, die das Grab bewachten, bestochen und hat gesagt, sagt einfach, weil das Grab ja nun leer war, die Jünger haben ihn gestohlen. Sagt nur nicht, dass er etwa auferstanden ist, das darf niemand erfahren. Und sie ließen sich das Geld geben und haben diese Botschaft hinausposaunt, so dass sie sogar bis zu unserem heutigen Tag hindurchgedrungen ist, dass es viele gibt, die sagen, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, er war nur scheintot und er ist dann ausgewandert nach Indien, dort hat er auch geheiratet und noch Kinder gezeugt und so weiter und so fort. Das Wort vom Kreuz ist immer ein Wort, was angefochten wird. Aber zugleich, wie es Paulus auch im ersten Korintherbrief schreibt, eine Gotteskraft für diejenigen, die das Wort annehmen. Die verspüren plötzlich ein neues Leben in sich, eine sonderliche Kraft, die sie noch nie erfahren haben, die sie nämlich über die Trübsale der Zeit hinweg hebt. Der Apostel Paulus, also auf der zweiten Missionsreise, hatte ja den Kontakt zu den Thessalonichern und ordnete in dieser Gemeinde auch Älteste und baute diese Gemeinde dort auf, die sich zu Jesus Christus bekannte und hinterließ sozusagen eine Erweckungsgemeinde, als er sich von diesem Ort trennte oder trennen musste, weil man ihn wegen des Glaubens verfolgte. Er kam in verschiedene andere Städte und die Verfolger ließen nicht ab und suchten ihn auch dort auf. Das heißt, du kannst als Kind Gottes hinziehen, wo du willst. Der Widersacher wird dich immer aufspüren wollen. Und wenn du denkst, du hast hier, nehmen wir mal an, in Berlin besonders große Schwierigkeiten und ziehst dann vielleicht nach München oder weiß ich wohin, dann wirst du dieselben Schwierigkeiten haben, wenn du Kind Gottes bleibst. Denn es geht hier nicht um den Ort, sondern es geht um das neue Leben, um die Gesinnung. Das wird bekämpft, ja, an allen Orten. Sogar zu Beröa kamen die Widersacher und machten Paulus große Schwierigkeiten. Darum wurde er verabschiedet und weitergeschickt. Er kam nach Athen. Silas und Timotheus ließ er erstmal zurück, allerdings dann mit der Aufforderung in Athen, sagt ihnen, dass sie bald zu mir kommen sollten. Das Herz des Apostel Paulus war aber so stark verbunden mit der neu gegründeten Gemeinde in Thessalonich, dass er unbedingt auch wissen wollte, bleibt die Gemeinde wirklich bei dem, was sie geglaubt und gelernt hat? Das ist ja immer wieder so wichtig. Wir haben als Schüler oft gesagt in der Schule oder auch gesagt bekommen, ihr müsst das jetzt lernen, aber ihr braucht das nie mehr in eurem Leben. Naja, natürlich, dann verlässt man sich darauf und manches vergisst man total. Man gebraucht's einfach nicht. Und wenn man darauf angesprochen wird, vielleicht auf eine Fremdsprache, die man mal gelernt hat, oh, wie ist denn das? Kenne ich ja überhaupt nicht mehr. Bin ich ja wie ein Anfänger, kenne keine Vokabeln mehr. Und das kann auch so im Glauben sein. Wenn man nicht dran bleibt, weil die Trübsale so stark sind, kann man die Grundregeln des Glaubens vergessen, die Grundfreude des Glaubens auch vergessen. Als ja nun Timotheus und Silas dann auch nach Athen kamen, gingen sie ja auch weiter nach Korinth, also Paulus mit Silas, aber Timotheus, den wollte er unbedingt nochmal zurückschicken nach Thessalonich. So haben wir es gelesen. Er schickte ihn hin. Ich muss unbedingt erfahren, ob die Gläubigen im Glauben geblieben sind oder womit sie sich jetzt plötzlich beschäftigen. Manche Gläubigen beschäftigen sich ja nur mit Erkenntnissen, aber nicht mehr mit dem Leben im Glauben. Verstehen wir? Die studieren und studieren und dann wägen sie ab, was das heißt und jenes heißt und das heißt vielleicht noch ein bisschen anders. Im Griechischen heißt es so, im Hebräischen. Aber sie leben nicht mehr im Glauben. Sie bleiben jetzt in der Theorie stecken. Ja? Das kann ja alles passieren, das klingt alles noch fromm, aber es ist nicht mehr fromm. Es ist nicht mehr lebendig. Und Paulus wusste um diese Gefahren, wenn man verfolgt wird bis aufs Blut, um die Gefahren, sich zurückzuziehen. Nicht mehr erwecklich zu leben, wer hat denn schon gerne Schläge? Wer möchte denn ständig geohrfeigt werden? Wer möchte denn ständig mit Worten angegangen werden und dann noch stille schweigen? Das entspricht ja nicht unserer Natur. Unsere Natur möchte sich wehren. Und wenn die Natur merkt, dass das Wehren nichts mehr bringt, dann zieht man sich zurück aus dem Schussfeld, damit man ja nicht mehr verletzt wird. Und deswegen hatte der Apostel Paulus so ein Drängen im Herzen und sandte Timotheus nochmal hin zu Thessalonich. Schau, wie der Glaube dort ist, ob er noch so lebendig ist wie am Anfang. Und dieser Timotheus, er wurde ja bezeichnet in einer dreifachen Weise. Wir haben Timotheus gesandt, unseren Bruder, den Diener Gottes, und den Gehilfen am Evangelium. Also viele wunderbare Aussagen über diesen jungen Glaubensbruder, den ja der Apostel Paulus auf seiner Missionsreise kennengelernt hat, den er dann mitgenommen hat und der ja auch sein ganzes Herz dem Herrn Jesus gab. Nicht nur die gute Dienerschaft und das Gelöstsein vom Nächsten, dadurch gebunden sein an den Herrn, ist wichtig, um ein erweckliches Leben zu führen und darin zu bleiben, sondern auch die geistliche Gesinnung der Bruderschaft ist wichtig. In Timotheus zeigt der Apostel einen vorbildlichen Bruder, der keinen Weg scheute, um die Glaubensgeschwister zu segnen. Er wird ja also Bruder, Diener Gottes und Gehilfe am Evangelium genannt. Zu dem ersten Punkt, und davon können wir ja lernen für uns persönlich. Bruder, also zunächst ist ja ein Glaubensbruder solch einer und eine Glaubensschwester, die Befreiung der Schuld durch Jesus Christus erlebt haben, von neuem geboren sind und nun im Glauben Jesus folgen wollen. Das ist ein Bruder, das ist eine Schwester. Im Gegensatz zu dem, was in 1. Korinther 5, Vers 11 steht, das ist dann kein Bruder. Da heißt es, nun aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit ihnen zu schaffen haben. So jemand sich lässt ein Bruder nennen und ist ein Hurer oder ein Geiziger oder ein Abgöttischer oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit dem sollt ihr auch nicht essen, denn das ist kein Bruder. Das ist kein Bruder. Ja, aber ein Bruder ist der, der Jesus aufgenommen hat, der weiß um die Sündenvergebung, um das neue Leben und nun in die Gemeinde gestellt ist. Aber nun gibt es auch diesen vorbildlichen Bruder. Das ist der, der durch seine Befreiung von der Schuld gerne auch für andere da ist und einsteht. Er liebt den anderen Bruder und freut sich über seinen Segen, den er bekommen hat. Das ist ein vorbildlicher Bruder. Er freut sich über die Geschenke Gottes, die er bekommen hat. Und fühlt auch mit ihm in seinen Leiden mit. Das heißt, er ist nicht nur Bruder schlechthin, sondern ein vorbildlicher Bruder, der sich der Dinge annimmt, was auch dem Nächsten betrifft. So Timotheus, Paulus schickte ihn nach Thessalonich, ein vorbildlicher Bruder. Er wollte das Leiden und die Freuden miterleben und mittragen. Johannes, der Apostel, durfte das so sagen. 1. Johannes 3, Vers 10. Da schrieb er, daran wird's offenbar, welche die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat, der ist auch nicht von Gott. Und in Vers 14, wir wissen aber, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Warum? Denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Er hat einfach noch kein Leben in sich. Und im zweiten Kapitel, Vers 10, schreibt auch der Apostel Johannes dazu, wer da sagt, er sei im Lichte, in dem neuen Leben, in der Freude, und hasst aber seinen Bruder, der ist in Wahrheit noch in der Finsternis. Der ist gar nicht im Licht. Also hier sehen wir eine Bewegung, Bruderbewegung und dann auch einen vorbildlichen Bruder. Also zum einen im Lichte wandeln, zur Gemeinde gehören und zum anderen dann auch das Interesse an dem Nächsten. Und zwar nicht nur, wenn es ihm schlecht geht, sondern die Freude, was er auch bekommen hat, das Gute. Freue ich mich mit. Ich bin nicht eifersüchtig, weil ich vielleicht das nicht habe, was der andere gekriegt hat. Ich freue mich mit ihm, dass er auch was gekriegt hat und ich habe auch was gekriegt. Ja, das ist die Freude, den Segen miterleben wollen von dem Nächsten. Wer Gott liebt, der liebt ja auch seinen Bruder. Das geht alles Hand in Hand. Auch hier noch einmal schreibt Johannes in Kapitel 4, im ersten Brief, Vers 20 und 21. So jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Also nicht nur akzeptieren, ja, ja, du bist ja auch da, gehörst auch dazu. Hier steht immer das Wort Liebe, das ist noch was anderes. Liebe strahlt ein Interesse für den Nächsten aus. Ich bin interessiert an dem Wohlergehen des Anderen. Ja, das heißt, ihn lieben. Auch Petrus schreibt in 1. Petrus 3, 8 bis 9 zu diesem Thema. 1. Petrus 3, 8 bis 9. Endlich seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich. Barmherzig, freundlich, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisst, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbet. Also aktiv, positiv aktiv dem Nächsten gegenüber sein. Das ist Bruderschaft und das ist auch eine vorbildliche Bruder- und Schwesternschaft. Aktiv, positiv dem Nächsten gegenüber sein. Diese Liebe, diese Bruderliebe drückt sich aus zum einen in der Fürbitte. Paulus sagt ja im Brief an die Kolosser, Kolosser 1, Vers 3, wir beten alle Zeit für euch. Also es ist ja auch ein Geheimnis, ich kann ja nicht für jemand beten und danach mit ihm streiten. Geht gar nicht. Wer mit dem anderen streitet, gibt zu, dass er wenig oder gar nicht für ihn betet. Wenn er täglich oder vielleicht oft für ihn betet, dann hat er eine andere Begegnungsart mit ihm. Nicht eine zänkische, sondern eine hoffnungsvolle. Ja? Paulus sagt, wir beten alle Zeit für euch. Und in Kapitel 4, Vers 3, betet auch für uns. Denn wenn die Gemeinde dann für den Apostel betete, dann konnten sie nicht gegen ihn sein. Dann wussten sie, wir gehören doch zusammen. Er dient uns, wir dürfen auch ihm zur Seite stehen. Das ist lebendige Gemeinde. Füreinander beten. Und Jakobus sagt auch in Jakobus 5, Vers 16, betet füreinander. Manchmal sagen wir so untereinander oder irgendjemand drückt es so aus, wir sollen miteinander reden und nicht übereinander reden. Aber das, wie funktioniert denn das? Wenn man nicht übereinander reden will, dann muss man füreinander beten. Wenn man nicht füreinander betet, wird man auch übereinander reden und nicht miteinander. Das ist ganz klar. Und Gemeinde, die immer im Gebet sich gegenseitig trägt, hat keine Lust und keine Zeit, übereinander zu reden. Ja, hier ist also wirklich das Gebet, das ist von einem vorbildlichen Bruder oder Schwester, wird gesagt, diese Fürbitte für den Nächsten ist ein Aushängeschild des Glaubenslebens, des erwecklichen Glaubenslebens. Betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wer also für den Bruder und Schwester ernstlich bittet und in Liebe bittet, kann ihm gegenüber nicht gleichgültig sein und ihn auch nicht bestreiten oder gegen ihn streiten. Ernstliche brüderliche Fürbitte birgt in sich immer den Wunsch, dem Nächsten hilfreich im Glauben zur Seite stehen zu wollen. Das ist wunderbar. Ein zweites, was eben auch diese Bruderliebe, diese geschwisterliche Liebe ausdrückt, heißt mitleidig sein. Mitleidig. Manchmal kann man ja etwas registrieren, etwas Negatives beim Nächsten und kann sagen, na, das geschieht ihm ja recht. Kann man auch sagen. Ne? Hat er verdient? Naja, der hat ja neulich, deswegen hat er das so. Das ist nicht mitleidig. Mitleidig ist, bedeutet ja, oh, das tut mir leid, dass er da in diese Situation gekommen ist. Warum auch immer die Situation entstanden ist, aber es tut mir leid. Ich wünschte, er wäre bald wieder da raus. Ja? mitleicht. Das heißt, ein vorbildlicher Bruder oder Schwester fühlt sich immer mit dem Nächsten verbunden und fühlt mit, nimmt ihn an, trägt ihn in seiner Schwachheit. In Römer 15 lesen wir parallel dazu Vers 7, nehmt euch untereinander auf, wie Christus euch aufgenommen hat. Jesus Christus hatte trotz der Schwachheit der Jünger immer wieder die Einladung ausgesprochen, ihm zu folgen. Er hatte kein Gefallen daran, dass es dem anderen so schlecht, auch nicht dem Petrus. Auch als Petrus aus seiner Schwachheit heraus Jesus dreimal verleugnete, sah ihn Jesus nur an. Petrus wusste dann Bescheid, ja. Aber er hat ihn nicht weggestoßen, sondern er lud ihn mit dem Blick gleichsam ein. Und selbst dem Judas hat er noch diese Frage gestellt, mein Freund, warum bist du gekommen? Ich habe ja keinen Gefallen daran, dass es dir jetzt so schlecht geht. Ich wünschte, dass du umkehrst. Nicht? Das ist diese Liebe, nehmt einander an, wie Christus euch. Und im ersten Vers des 15. Kapitels vom Römerbrief steht ja, wir, die wir stark sind, sollen auch der schwachen Gebrechlichkeit tragen und nicht an uns selbst gefallen haben. Denn manchmal kann das auch passieren. Und Paulus wollte wissen, wie ist das jetzt in Thessalonich? Haben die jetzt an sich selber gefallen oder sind die noch erwecklich, dass einer den anderen trägt und auch den Schwachen trägt? Oder sagen sie, naja, du bist im Schwach, ich bin stark und ich gehe meiner Wege, du musst deiner Wege gehen? Funktioniert das miteinander noch? Das wollte er unbedingt wissen. Ich will wissen, ob ihr noch im Glauben seid. Ja? Denn das, was einmal angefangen hat zu lodern, soll weiter brennen, soll nicht rückläufig werden. Timotheus war also solch ein Bruder, der sich um Jesu willen für den Nächsten gerne einsetzte, damit der Nächste nicht matt oder weich, wie wir es gelesen haben, wird in seinen Trübsalen, sondern fest am Herrn bleibt. Und wir können schon erkennen oder auch sagen, Trübsale können so handfest sein, dass wir manchmal weich oder matt werden. Auch diejenigen, die sagen, dass sie stark sind. Wir haben ja gesagt, uns mal gesagt, da gibt es mal eine Meisterstunde, ja, Meisterstunde, und dann liegen sie auch auf der Nase. Es gibt Trübsale, die sind so stark, dass sie einem umwerfen wollen, ja, dass man matt und weich wird. Manchmal genügen sogar nur unqualifizierte Worte des Nachbarn. Paulus sandte aus diesen Gründen Timotheus nach Thessalonich, damit er erführe, wie es mit dem Glauben bei den Thessalonichern bleibt. Er war noch gar nicht mal so lange weg von Thessalonich, aber er wusste, in dieser kurzen Zeit kann viel passieren. In dieser kurzen Zeit kann der Widerstand gegen die Gemeinde so groß werden, dass sie sich vielleicht zurückdrängen lässt im Vorwärtsgehen für Christus. Bei allem wurde Timotheus nicht nur als Glaubensbruder genannt, sondern auch als Diener Gottes. Wenn in der Schrift diese Worte stehen, dann haben die eine besondere Bedeutung. Er war nicht nur Bruder, sondern er diente Gott von ganzem Herzen. Denn wer seinem Bruder dient, dient in Wahrheit dem Herrn. Dient in Wahrheit dem Herrn, denn der Herr will seine Gemeinde bauen mit und durch uns. In Matthäus 25 lesen wir ja auch von denen, die vor dem Thron des Königs dann stehen und ihnen wird gesagt, ihr habt wunderbar gedient. Ja, wissen wir gar nicht, wo wir dir gedient haben. Ja, was ihr den Brüdern getan habt, einen unter den Geringsten, meine Brüder, das habt ihr mir getan, ihr habt mir gedient. Ihr habt mir gedient, weil ihr den Brüdern, den Schwestern gedient habt. Das ist wunderbar. Also er ist ein Diener Gottes, der Timotheus. Jesus dient sich selbst sozusagen, durch uns. Er dient sich durch uns am Nächsten. Hier verstehen wir auch das Wort aus Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr tut mit Worten und Werken, tut im Namen des Herrn Jesus. Denn wenn ihr es im Namen des Herrn Jesus tun könnt am Nächsten, dann dient ihr dem Herrn, dann dient ihr ihm. Und das soll ja die Auszeichnung aller Kinder Gottes sein. Wir dienen nicht nur Mensch zu Mensch, sondern wir dienen Gott. Wir sollen Gott dienen, indem wir natürlich auch dem Nächsten dienen, aber im Namen Jesu. Erweckliches Leben heißt, dort zu sein und dort zu wirken, wo Jesus Christus ist. In Johannes 12 sagte er das seinen Jüngern, aber das galt ja nicht nur den Jüngern damals, sondern geistlich gilt das genauso auch uns heute. Wer mir dienen will, in Vers 26, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Timotheus wurde Diener Gottes genannt, weil er dort diente, wo Jesus war, in Thessalonik, bei der erweckten Gemeinde. Da war der Herr und dort diente er, Diener Gottes. Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und da soll er einfach mit Hand anlegen. Was Timotheus tat, tat er also für seinen Heiland. Und wenn wir in der Gemeinde, so wie im täglichen Leben, alles für unseren Herrn tun, in seinem Namen, dann bleibt der Geist des Herrn erwecklich in uns und bewegt uns an dem Werk des Herrn. Ein drittes, Timotheus war also auch ein Gehilfe am Evangelium. Also man könnte sagen, das sind bloß immer wieder andere Ausdrücke für dieselbe Sache. Aber es sind doch Ausdrücke, die spezielle Dinge ansprechen. Er übte nicht nur Bruderliebe und tat alles für seinen Herrn, sondern ließ sich in die Gaben Gottes hineinziehen. Er ließ die Gaben Gottes in sich erwecken. Das heißt, Gehilfe am Evangelium. Was er bekommen hat, ließ er immer wieder aufbrechen in sich. Wir könnten sagen, na ja, was ich bekommen habe, das ist eben automatisch da. Aber es wurde auch dem Timotheus gesagt, in dem Brief 2. Timotheus 1, Vers 6, dass er die Gabe erwecken soll, die er bekommen hat durch Handauflegung. Man kann Gaben bekommen haben, aber die liegen einfach so brach. Aber Gehilfen am Evangelium heißt, er ließ sie immer wieder neu erwecken. Diese Gabe hervorbringen, damit er mit dieser Gabe am Evangelium dienen kann. Sollte ihm ein Herzensanliegen gewesen sein, es war ihm ein Herzensangelegenheit und er betete auch darum, dass diese Gabe, die er bekommen hat, immer wieder wach wird. Jetzt können wir uns auch sagen und ermuntern dazu, für uns selbst zu beten, dass unsere Gabe, die wir bekommen haben, immer wieder wach wird. Denn in der Erweckung, in einem erwecklichen Leben, braucht es diese Gabe am Evangelium. Es braucht diese Gabe. Die muss wach sein, die muss mobil sein. Und ich darf sie nicht zudecken lassen oder zurückdrängen durch das allgemeine Alltagsgeschehen, die materiellen Sorgen, die man so im Alltag hat, die politischen Dinge, von denen wir hören, die uns umgeben. Diese Gaben, die wir haben, sollen immer wieder erweckt werden. Wir sollen darum beten, damit wir auch am Evangelium Diener sein können, Gehilfen des Evangeliums. Also 2. Timotheus 1, Vers 6. Ich lese mal diese Verse 4 bis 6 in diesem Zusammenhang, dass ich das jetzt nicht nur so zitiere. 2. Timotheus 1, 4 bis 6. Mich verlangt, dich zu sehen, schreibt der Apostel, wenn ich denke an deine Tränen, auf dass ich mit Freude erfüllt würde. Und wenn ich mich erinnere des ungefärbten Glaubens in dir, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Um solcher Ursache willen erinnere ich dich, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Also er wurde regelrecht ermahnt, hier diese Gabe neu zu erkennen und pulsieren zu lassen. 1. Timotheus 4, Vers 14 steht auch Folgendes: Lass nicht aus der Acht die Gabe, die dir gegeben ist, durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Man kann also die Gabe, die man hat, außer Acht lassen. Man kann sie nicht mehr wahrnehmen. Man sucht vielleicht die Gaben beim Nächsten zum eigenen Nutzen. Denn die Gaben des Nächsten können mir dann dienen, aber die eigene Gabe, mit der ich anderen diene und das Evangelium mit ausbreiten darf, ist vielleicht zurückgedrängt worden. Aber sie soll auch lebendig sein. Und wir sehen, Paulus ermahnte Timotheus, dass das geschieht. Es ist also nötig, diese Ermahnung für sich immer wieder aufzunehmen, um ein Gehilfe am Evangelium zu sein. Gemeindeleben darf und auch das Glaubensleben des Einzelnen soll nie Selbstzweck sein, indem ich einfach zufrieden bin und mich der Erfahrung des neuen Lebens erfreue, des friedvollen Miteinanders und des segensreichen Helfens, Beistehens vielleicht untereinander, sondern Gemeindeleben und das persönliche Glaubensleben soll die Verkündigung der frohen Botschaft von der Erlösung in Jesus Christus ausstrahlen und weitergeben. Das ist die Aufgabe dabei. Deswegen erwecke die Gabe, die in dir ist. Sei ein Gehilfe am Evangelium. Da fragt man sich natürlich selber, bin ich noch ein Gehilfe am Evangelium oder was beschäftigt mich eigentlich den ganzen Tag? Womit bin ich belastet? Bin ich in der Freude, im Sinnen darüber, wie ich das Evangelium vielleicht weitertragen kann, wie ich vielleicht die richtige Art und Weise haben kann im Alltagsleben, dass man mir abspürt, dass ich Kind Gottes bin. Beschäftigt mich das noch? Mache ich daraus ein Gebet und sage, Herr, hilf mir, dass ich nicht einfach bloß so in den Alltag lebe, sondern als dein Kind, ich will Gehilfe sein am Evangelium. Ich möchte durch die Gabe, die du mir gegeben hast, ein Mitverkündiger sein des Evangeliums. Damit also dieser Auftrag erfüllt werden kann, muss der einzelne Bruder, die einzelne Schwester den Wunsch nach Errettung verlorener Seelen haben und zugleich die Willigkeit, das eigene Leben dafür einzusetzen. Den Wunsch zu haben, dass andere errettet werden und zugleich die Willigkeit, das eigene Leben dafür einzusetzen. Das ist so wichtig, das hatte der Timotheus. Ein viertes noch, die Bruderschaft hält auch in Trübsalen. Solche Bruderschaft hält auch in Trübsalen. Zu der Gemeinde in Thessalonicher ist er ja gekommen, um zu schauen, ob sie fest blieben. Mit anderen Worten, es ist die Möglichkeit gegeben, festbleiben zu können. Man kann in der Trübsal festbleiben, nicht nur schauen, ob die Trübsal größer gewesen ist als der Glaube, dass man zurückgefallen ist. Nein, Paulus hat Timotheus deswegen hingeschickt, weil die Möglichkeit da ist, selbst in der größten Trübsal festzubleiben im Glauben. Dass nicht jemand, so haben wir es gelesen, weich würde in den Trübsalen, denn ihr wisst, dass wir dazu gesetzt sind, Trübsal zu erdulden. Ja, er schreibt das ganz klar, ist nicht schwärmerisch, er ist ganz nüchtern. Ihr wisst, dass wir gesetzt sind, Trübsale zu erdulden. Das ist also gar nichts Besonderes. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn das auf uns zukommt. Deswegen, ihr könnt standhalten, ihr Thessalonicher. Die Bruderschaft darf festbleiben. In Johannes 16 sagt der Herr Jesus, Vers 2 bis 4, sie werden euch in den Bann tun. Also das sind ja alles Worte, die uns gar nicht so gut gefallen. Aber die sind klar und nüchtern und sie entsprechen der Realität und der Wahrheit des Lebens im Glauben hier in dieser Zeit. Es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tut Gott einen Dienst daran. Also selbst das wird gesagt. Jesus sagt nicht, also ich werde meine Gemeinde so beschirmen, dass sie weder verleumdet wird, noch bedrängt wird, noch getötet wird. Es kommt die Zeit, dass man das tun wird an euch, aber ihr bleibt in mir. Und die Leute denken sogar, die machen was Gutes, wenn sie das an euch vollführen. Solches werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich kennen. Aber solches habe ich zu euch geredet, auf das, wenn die Zeit kommen wird, ihr daran denkt, dass ich's euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Anfang nicht gesagt, denn ich war ja bei euch. Aber der Herr hat gesagt, wir sollen erinnert werden, dass das zu unserem Leben gehört. Trübsale, ich habe sie persönlich nicht gern, aber ich weiß, sie gehören zu meinem Leben mit Jesus. Und ich muss dann den Gebetskampf kämpfen, dass ich in den Trübsalen nicht weich werde und dass ich nicht lau werde und matt werde, sondern dass ich um Jesu Willen fest bleibe. Petrus, der Apostel, der ja auch viele Trübsale erlebt hat, schrieb in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 20, denn was ist das für ein Ruhm, so ihr um Missetat willen Streiche leidet? Aber wenn ihr um Wohltat willen leidet und erduldet, das ist Gnade bei Gott. Und dann kommt in Vers 21 dieser Satz, denn dazu seid ihr berufen. Seid ihr berufen, dass ihr das erduldet. Auch so wie Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Ich wiederhole mich da ganz gerne, es ist nicht einfach, das anzunehmen, wenn man in der Trübsal steht. Ich werde auch in vielerlei Weise nicht direkt mit der Hand geschlagen, aber mit vielen Worten geschlagen. Und es tut sogar manchmal weh. Es tut manchmal sehr weh. Und dann kommen Regungen in einem auf, wo man vielleicht sich rechtfertigen möchte. Aber dann steht hier, dazu seid ihr berufen, seid ihr verordnet. Wenn Jesus geschlagen worden ist, wenn er verlästert worden ist, warum wundern wir uns, wenn das uns auch passiert? Ja? Verstehen wir, warum Paulus so ein erfülltes Herz hatte, Timotheus zu den Thessalonichern zu senden, weil er wusste, es kann der Druck so groß werden, dass einige umfallen. Und das soll nicht sein, sie waren gerade so erweckt im Glauben, Jesus über alles, und das soll bei ihnen bleiben. Der Herr hat uns Freund genannt, Freund, ja, Johannes 15, Vers 14, Freund, die wir tun, was er sagt. Und ein Freund trägt auch in der Not. Ihr seid meine Freunde. Also Freunde tragen auch in der Not. So soll es also bei einem vorbildlichen Bruder, vorbildliche Schwester auch sein. Ich lese mal noch einige Aussagen in dem Buch der Sprüche. Da heißt es zum Beispiel in Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt alle Zeit und als ein Bruder wird er in der Not erfunden. Ein Freund liebt alle Zeit und wird als ein Bruder in der Not erfunden. Jesus nannte uns seine Brüder. Ihr seid untereinander Brüder, ihr liebt euch alle Zeit und in der Not stellt sich heraus, dass ihr Brüder seid. Also je größer die Not, desto inniger die Bruderliebe, die Gemeinschaft, die gegenseitige Hilfe. Sprüche 24, Vers 10, heißt es auch in diesem Zusammenhang, derjenige ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Der ist nicht stark. Aber Kinder Gottes sollen stark sein. Paulus sagt, schau, ob die Thessalonicher stark geblieben sind oder ob sie matt geworden sind. Der ist nicht stark, der in der Not, in der Trübsal nicht fest ist. Oder anders gesagt, eine Gemeinde, die in der Not nicht beständig bleibt, ist keine glaubensstarke Gemeinde. Der nicht vorbildliche Glaubensbruder oder die Glaubensschwester sind ja nicht verlässlich in der Not, sondern bereiten Schmerzen. So steht es auch in Sprüche 25, Vers 19. Die Hoffnung auf einen Treulosen zur Zeit der Not ist wie ein fauler Zahn und ein gleitender Fuß. Ein fauler Zahn kann ganz schöne Schmerzen hervorrufen. Ja, so sind wir dann, wenn wir nicht verlässlich sind, dann verursachen wir viel, viel Schmerzen. Aber das soll in einer erweckten Gemeinde nicht sein. Wir sollen einander segnen können, trösten, ermuntern, aufrichten und Gehilfen am Evangelium sein. Die Hoffnung also auf den Herrn soll uns immer wieder stark bleiben lassen. Darum sind wir zur Treue vor unserem Herrn und Heiland Jesus Christus aufgerufen und untereinander als Glaubensgeschwister. Im 1. Korinther 1, Vers 10 schrieb der Apostel Paulus Folgendes noch dazu, das möchte ich uns in diesem Zusammenhang noch ergänzend lesen. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr allzumal einerlei Rede führet und lasset nicht Spaltungen unter euch sein, sondern haltet fest aneinander in einem Sinne und in einerlei Meinung. Ich lese nochmal den Thessalonicher Text, dann kriegen wir das vielleicht nochmal verinnerlichter ins Herz, wo Paulus sagt, darum haben wir es nicht weiter wollen ertragen und haben uns lassen wohlgefallen, dass wir zu Athen allein gelassen würden und haben Timotheus gesandt, unseren Bruder und Diener Gottes und unseren Gehilfen im Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, dass nicht jemand weich würde in diesen Trübsalen, denn ihr wisst, dass ihr dazu gesetzt seid. Und da wir bei euch waren, sagten wir es euch zuvor, wir würden Trübsale haben müssen, wie denn auch geschehen ist, und ihr wisst, darum habe ich es auch nicht länger ertragen und ausgesandt, dass ich erführe euren Glauben, auf dass nicht euch vielleicht versucht hätte der Versucher und unsere Arbeit vergeblich würde. Das ist so ein Einblick in eine lebendige Gemeinde, die ja zu jeder Zeit in dieser Welt vorhanden war und vorhanden ist und auch wir sein sollen, welche Gefahren da sein können, wozu wir berufen sind, wie wir miteinander leben können und uns stärken können, dass wir lebendig bleiben.